Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Und es geht darum, alte Brunnen der Vergangenheit wieder aufzumachen, wieder ganz neu zu öffnen. Und wir sprechen hier jetzt nicht von irgendeinem alten Brunnen, der irgendwo in der Stadtmitte ist oder irgendwie so, sondern wir sprechen hier von geistlichen Brunnen, die uns erfrischen, von Gott her. Ja? Und das ist ein tolles Bild, so ein Brunnen ist ein tolles Bild dafür. Ja, es gibt so verschiedene Bilder auch in der Bibel über den Heiligen Geist. Und ein Bild davon ist Feuer, das kennen wir, ne? Feuer. Feuer, wo? Warum ist das Bild Feuer für den Heiligen Geist? Warum? Weil es kraftvoll ist, es brennt, es lodert, ja, es begeistert Feuer. Wir sprechen ja auch, wenn wir uns verlieben, da entflammt etwas in unserem Herzen. Und genauso ist auch der Heilige Geist, er entflammt etwas. Es kann auch richtig heiß werden, so wie ein Antrieb. Also wir alle sind irgendwie mit dem Auto, die meisten sind mit dem Auto irgendwie angekarrt heute. Vorne drin im Motor, da ist auch eine Flamme, ja, da ist ein Zünder, das wird elektrisch dann so drin gezündet und dann entzündet sich das. Ohne Feuer, keine Kraft, kein Antrieb und das ist ein tolles Bild, oder? Aber ein anderes Bild für den Heiligen Geist ist eben Wasser. Wasser, dieses Erfrischende, das Durststillende. Und genauso wie ein Feuer ganz sanft brennen kann, aber auch zu einem Waldbrand werden kann oder zu einer großen Explosion, kann auch Wasser ganz leicht tröpfeln. Und immer kräftiger fließen und sprudeln und mit Kraft ganze Landstriche überschwemmen. Also da ist auch eine Kraft drin. Aber im Wasser ist eben diese Klarheit auch und diese Kühle und diese Erfrischung. Und wir haben einen Gott, der uns erfrischen möchte. Hast du das gewusst? Gott möchte dich erfrischen. In Jesaja 44, Vers 3, da steht, das sagt Gott, denn ich gieße Wasser aus auf das durstige Land. Und ströme auf das ausgetrocknete Feld. Ja, ich gieße meinen Geist über eure Nachkommen aus, mit meinem Segen überschütte ich eure Kinder. Wahnsinn, was ist denn das für ein tolles Versprechen von Gott. Er möchte uns sein Wasser geben. Und was müssen wir sein? Durstig, ja, durstig. Er gießt sein Wasser über das durstige Land aus. Bist du durstig? Bist du durstig nach mehr von Gott? Es ist eine Einstellungssache. Ich kann mich öffnen gegenüber Gott. Entweder wir sind so, versuch mal so in ein Glas was reinzulernen, was so ist. Geht gar nicht, ne? Ist irgendwie schwierig. Aber so lässt sich was füllen. Man kann aber auch so sein, ne? Dann fließt gleich wieder raus. Herr, wir sollen unser Herz aufmachen nach oben hin. Denn Gott möchte deinen Durst stillen. Er möchte dich voll füllen. Und es ist deine Entscheidung heute. Und es ist voll okay, wenn du sagst, ich will, ja, ich guck mal ein bisschen. Aber du kannst auch sagen, ja, ich mach mich auf. Und dann kommt Gott und erfüllt, wenn wir durstig sind. Ich bin total begeistert von Gott, der uns erfrischen möchte. Ja. In Offenbarung 21, Vers 6. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Also Gott gibt sogar umsonst, du musst gar nichts dafür tun, sondern einfach nur zu diesem Brunnen kommen und sagen, ich habe Durst. Und von ihm trinken. Und das ist stark. Ja. Ein Ehepaar steht an so einem Wunschbrunnen, kennt ihr so Wunschbrunnen, wo man so Münzen reinschmeißt und so, ne, und dann sich was wünschen darf. So. Und dieses Ehepaar steht an dem Wunschbrunnen, ne, und der Mann beugt sich über den Rand und wirft eine Münze ins Wasser und wünscht sich etwas. Dann beugt sich seine Frau vor, allerdings ein bisschen zu weit und fällt rein. Und der Mann ganz erstaunt, unglaublich, das funktioniert ja! Nee, über solche Wunschbrunnen sprechen wir nicht, sondern wir sprechen über den Brunnen, der besser ist, der viel krasser ist. Da kommt lebendiges Wasser raus. Und ein Brunnen ist so ein wiederkehrender Ort auf deiner Lebensroute. Warum? So früher, im alten Vorderen Orient, zur Zeit der Bibel, da gab es nämlich nicht so viele Brunnen. Da viel Wüste, viel Steppe und so weiter. Und wenn man da unterwegs war, und dann endlich mal an einen Brunnen kam, an so eine Oase kam oder sowas. Hey, das war stark. Ja, weil da konnte man endlich dann sich erfrischen. Ja, da sehen wir so eine krasse Oase mitten in der Wüste. Da ist auch so ein Brunnen, da ist so eine Quelle und darum fließt es da raus. Und mitten in der Wüste entsteht dann so ein kleiner Ort, eine Lebenszelle, worum sich Leben ansammeln kann. Ja, und wer einen funktionierenden Brunnen hatte, der konnte sich glücklich schätzen. gerade so Nomaden, die unterwegs waren, die hatten überall, wo sie mit ihren Tieren unterwegs waren, mal einen Brunnen gebaut. Mal dort, mal dort, mal dort. Und die waren auf der Route. Und so sind sie immer wieder ihre eigenen Brunnen angelaufen. Ja, so um den Durst der Tiere zu stillen, um ihren eigenen Durst zu stillen, aber auch um dort zu leben, dort ihre Zelte aufzuschlagen. Und dann waren wir wieder unterwegs zum nächsten Brunnen und zum nächsten Brunnen. Und so ein Ort der Erfrischung ist total wichtig. Ich war einmal in der Wüste Gobi unterwegs. Ich habe mal früher immer so Filme geguckt, wo dann so Abenteuerfilme, wo da irgendwelche Leute mitten in der Wüste sind und dann dann kriegen die plötzlich Durst und dann ist die Sonne so heiß und dann sind die so schlapp und so ermattet und kommen kaum voran und laufen irgendwie im Kreis und so. Und ja, da habe ich mir immer gedacht, ach, so schlimm ist es doch bestimmt nicht, oder? Und dann war ich in der Wüste Gobi 5 Minuten durch eine Düne gelaufen. Ich hatte Durst, meine Zunge, die hing fast bis unten. Ich habe gedacht, was gibt's ja nicht? Und dann, wenn ihr euch vorstellt, wenn man da durch den Sand läuft, das ist wie durch tiefen Schnee laufen. Das ist anstrengend, weil du sinkst ein in den Sand und wenn du da ein paar Meter läufst, bist du K.O. Du bist richtig körperlich am Ende. Du bist ausgepowert, die Hitze ist bullerheiß, Durst und die Sonne brennt. Du kommst nicht weit. Also nach 5 Minuten war bei mir schon Schluss. Und dann denke ich, wie lange halten die in den Filmen, in diesen Abenteuerfilmen immer durch, stundenlang? Und dann laufen sie nachts. Hey, ist ja fast unmöglich. Ich würde viel früher schon schlapp machen. Und mir war da viel mehr bewusst, was es bedeutet, an eine Quelle zu kommen. Und wir sind da auch mit so ein bisschen rumgefahren. Es war so ein Missionseinsatz. Und dann sind wir dann so gefahren. Und das Lustige war, wir hatten ja alle unsere Wasserflaschen voll gefüllt. Und die haben ja schon recht schnell aufgebraucht gehabt. Und wie wir da losgefahren sind, und dann kamen wir an eine Quelle. Und wir alle uns gefreut. Yeah, toll! Ja, was für eine tolle. Wir füllen da gleich unsere Flaschen auf. Und dann sind wir raus und da waren alles Ziegen und Kamele. Und die haben da alle reingemacht in diese Brunnen und diese Quelle. Das Wasser war einfach nur eklig. Das hat gestunken. Es war so, keiner von uns hat das gefüllt. Und dann sind wir weitergefahren. Und dann sind wir ein paar Stunden unterwegs gewesen ohne Wasser. Und wir haben gedacht, das gibt's ja nicht. Dann kamen wir wieder an eine Quelle und dann sind wir raus, es war wieder dasselbe, es hat sogar noch mehr gestunken. Und wir so, und die Ersten haben halt okay, dann ihre Handtücher genommen, in das Wasser getunkt und es sich dann rumgewickelt. Irgendwie musste man sich ja kühlen. Als wir an die dritte Quelle kamen, da war es uns wurscht, wie das Wasser gerochen hatte. Wir sind da rein, wir haben uns frisch gemacht. Hey, aber wie viel wichtiger ist es und wie viel toller ist es, wenn du in der Wüste Wasser findest und klares Wasser hast, frisches Wasser, echtes Quellwasser. Hey, das ist unbezahlbar für diejenigen, die in der Wüste umher sind. Interessant ist zum Beispiel Ägypten, das ganze Land Ägypten ist recht groß, aber 96% von Ägypten ist einfach nur Wüste. 96%. Und nur 4% des Landes wird bewohnt und es ist am Nil und an Wasserquellen und um Brunnen und Oasen. Und 89 Millionen Einwohner wohnen dort in diesen 4% des Landes. Das können wir uns gar nicht vorstellen. So, in der Wüste war es also Alltag, es ist ermattet zu sein. Und nach so einem Wüstenspaziergang, das war ganz schön anstrengend. Und wenn man zu lange in der Sonne war, dann sieht man vielleicht auch so eine Fata Morgana, ne? Wo dann so eine Luftspiegelung und du denkst, oh, noch ein paar Meter, dann kommt's. Und dann bist du dort, ist immer noch nichts. Ja, so. Also war das wichtig, so auf deiner Lebensroute, auf der Route, wo du unterwegs warst, wenn du in diesem Land gelebt hast und in dieser Gegend, in der biblischen Zeit gelebt hast, dann war das wichtig, auf deiner Route deine Wasserstellen zu haben. Und du wusstest, da komme ich wieder hin. Und wenn du dann wieder durch warst, ging es wieder von vorne los. Ne? Liegt eine Quelle hinter dir, liegt sie quasi wieder vor dir. Und es geht auch in unserem Alltag so. Es gibt vielleicht so Quellen in deinem Alltag, in deinem Leben, zu denen du immer wieder gehst. Das sind so Orte, wo du dich erfrischst. Ja, ganz natürlich auch so. Vielleicht ein arbeitsstressiger Tag und du kommst nach Hause zu deiner Familie. Vielleicht ist das dein Ort, wo du merkst, wow, jetzt kann ich auftanken, Zeit mit meiner Familie, endlich mal Urlaub, jetzt habe ich Zeit, da tanke ich auf. Ein anderer sagt vielleicht, ja nee, Sport und das Fitnessstudio oder so, das ist mein Ort, wo ich auftanken kann. Ja, ein nächster sagt vielleicht so, mein Hobby, Fahrradfahren oder Schachspielen oder was auch immer, ein Buch lesen, das ist so mein Ort, wo ich irgendwie so auftanke, mich irgendwie erfrische. Ja, und wir kommen immer wieder zu diesen Stellen zurück, um uns zu erfrischen. Und solche Dinge brauchen wir. Aber ich glaube, wir brauchen ganz besonders auch geistliche Erquickungsorte. Ja. Matthäus 11, Vers 28, Da sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Erquicken, erfrischen. Und wir brauchen das, wir brauchen, Jesus ist so ein Ort, er ist eine Person, aber er ist auch ein Ort, wo du hinkommen kannst und sagen kannst, Jesus, hey, ich will von dir trinken, denn von dir fließt lebendiges Wasser. Bei dir ist das, was mich erquickt und was mich aufbaut und was mir mein eigentliches Lebensbedürfnis, meine Sehnsüchte im Leben, was es mir stillen kann. Jesus ist tatsächlich dieser Ort, er ist eine Person, aber auch ein Ort, wo du hingehen kannst und deine Mühsal und deine Lasten ablegen kannst, wo du dich erfrischen, erquicken kannst. So, Gottesdienst ist eine total wichtige Quelle, ne, auf deiner Lebensroute durch die Woche. Verpasst es nicht, an diese Quelle zu gehen. Es ist wichtig, für mich selbst als Pastor ist es wichtig, immer wieder an diese Quellorte zu gehen, wo geistliches Leben hervorsprudelt. Ich hole mir da Power und Energie für die ganze Woche. Verpass es nicht, mach das zu deiner Priorität und vergiss diese Quellen auf deiner Lebensroute nicht. Hobby ist toll, aber Small Group ist noch cooler, denn auch eine Small Group, das kann auch so eine Quelle sein, wo du unter der Woche auftankst, wo du Energie holst, das ist total cool. Und ich habe heute einen Bibeltext mitgebracht, um den es eigentlich geht, über eine Story von Isaak. Und der Typ war der Sohn von Abraham, das waren Nomaden. Wie sein Vater zuvor war auch Isaak Nomade und Großherdenbesitzer. Er hat eine Riesenherde gehabt und viele Leute, viele Mitarbeiter, viele Knechte, viele Zelte. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn die unterwegs waren, die haben ja ganze Karawanen waren da unterwegs, so durch die Wüste von einer Herdenplatz zum nächsten Herdenplatz. Und die ganzen Kamele wurden dann beladen mit den Zelten, mit den Möbeln, die man hatte, mit dem Geschirr, mit den Schatzkisten, mit den Schminkkisten für die Frauen und die ganzen Klamotten, alles, was man halt so hatte. Die ganze Familie, die Kinder, die Mägde, Knechte, Tiere, alles hat man da irgendwie mitgenommen und ist dann durch die Wüste gezogen mit den ganzen Herden von Oase zu Oase. Und da merkt man, wie wichtig solche Quellorte waren. Und in 1. Mose 26, 18 bis 25, da steht unser ganzer Text. Und ich lese es euch mal vor. Und Isaak grub die Wasserbrunnen wieder auf, die sie in den Tagen seines Vaters Abrahams gegraben und die Philister nach Abrahams Tod verstopft hatten. Und er gab ihnen dieselben Namen wie die Namen, die ihnen sein Vater gegeben hatte. Und die Knechte Isaaks gruben im Tal und fanden dort einen Brunnen mit lebendigem Wasser. Da stritten sich die Hirten von Gera mit den Hirten Isaaks und sagten, uns gehört das Wasser. Da gab er dem Brunnen den Namen Essek, das heißt Zank oder Streit, weil sie mit ihm gezankt hatten. Dann gruben sie einen anderen Brunnen, aber auch um den stritten sie sich. Da gab er ihnen den Namen Sitna, das heißt Anfeindung. Und er brach von dort auf und grub noch einen anderen Brunnen und um den stritten sie sich nicht. Da gab er ihm den Namen Rechobot und das heißt so viel wie weiter Raum und sagte, denn jetzt hat der Herr uns weiten Raum geschafft und wir werden fruchtbar sein im Land. Und dann zog er von dort hinauf nach Beersheba und der Herr erschien ihm in jener Nacht und sprach, ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und ich werde dich segnen und deine Nachkommen vermehren wegen meines Knechts Abraham. Und er baute dort einen Altar und rief den Namen des Herrn an und schlug dort sein Zelt auf. Und die Knechte Isaaks gruben dort einen Brunnen. Mein erster Punkt ist, öffne in deinem Leben die Brunnen der Vergangenheit. Und zwar die guten Brunnen der Vergangenheit. Ne? Nicht irgendwelche Brunnen. Es gibt vielleicht komische Brunnen in deiner Vergangenheit, ja, wo du sagst, oh, diese Dinge, die will ich nicht mehr trinken. Ja, das ist nicht so doll. Da sind Sachen, Zank, Streit vielleicht in deiner Familie oder irgendwelchen Dingen. Diese Brunnen, die brauchst du nicht aufmachen. Es geht um gute Brunnen der Vergangenheit. Isaak grub die Wasserbrunnen, die sein Vater gegraben hat. Ja, die Philister hatten das wieder zugeschüttet. Die hat er wieder aufgegraben. Ja, da gab es diese Brunnen, die zugeschüttet wurden, Brunnen, die jemand anders gebaut hatte. So einen Brunnen zu bauen, das war anstrengend, das war ja keine easy Sache, ja, sondern da war viel Arbeit mit verbunden. Und es war ein Brunnen, der jemand anders in seinem Vater gebaut hatte, der ist vor ihm gegangen. Auch in deinem Leben gibt es vielleicht Dinge, wo Leute aus deiner Vergangenheit, vielleicht deine Eltern, deine Großeltern, Brunnen hatten, von denen sie getrunken haben. Auch so geistliche Brunnen. Es gibt auch so Brunnen unserer Kirche, die nicht mehr so sprudeln. Wenn wir an die Geschichte von unserer Kirche reingucken, über 70 Jahre haben wir Geschichte in Miltenberg. Wenn wir reingucken, was da schon alles für geistliches Leben und was für geistliche Aufbrüche es in der Geschichte unserer Kirche schon gab. Wow, wie fantastisch. Da gab es zum Beispiel, dass es mal so eine Bewegung hier gab, dass wir hier von Miltenberg aus Zweiggemeinden aufgemacht haben. Eine in Wertheim, eine in Aschaffenburg. Und dort ist geistliches Leben entstanden. Da wurde missioniert. Da ist wirklich was aufgebrochen. Das ist so ein Brunnen der Vergangenheit, Multisite zu machen. Der Pastor hat dann hier gepredigt. Dann ist er nach Wertheim gefahren, hat dort gepredigt. Dann ist er nach Aschaffenburg gefahren und hat dort gepredigt. Der hat eine richtige Predigtour gehabt an einem Tag. So eine Church an vielen Orten. Was für ein toller Brunnen. Und irgendwann im Laufe der Zeit ist der zugeschüttet worden durch Umstände, durch Situationen. Gemeinden sind selbstständig geworden, richtig gut. Aber hey, das war so ein Brunnen der Vergangenheit. Ich wünsche mir, dass wir so einen Brunnen hier wieder aufmachen, oder? Das ist ein guter Brunnen. Den wollen wir hier sehen, den wollen wir erleben, dass hier wieder Leben reinkommt. Und dieser Landkreis Miltenberg und drüber hinaus, der braucht Aufbruch, der braucht Quellen, der braucht Quellorte, wo es lossprudeln kann. Und ich glaube, Gott ruft uns als Church hier in Miltenberg, dass wir das Größere im Blick haben, dass wir Brunnen bauen hier in unserer Gegend. So, da gibt's Brunnen vielleicht auch in deiner Vergangenheit. Kann vielleicht so sein, dass deine Oma oder dass deine Uroma oder deine Eltern in irgendeiner Weise Glaube gelebt haben und Glaube vorgelebt haben. Ich erlebe das oft, dass wenn ein Mensch sich bekehrt und er Gott erlebt und sagt, boah, meine Oma, die hat auch immer gebetet. Die hat auch immer für mich gebetet, ja. Dann merkst du, da ist eine Quelle in der Vergangenheit, die wirklich krass ist und sogar noch ein bisschen aktiv ist bis in die Jetztzeit. Und da bewirkt etwas. Und das finde ich total stark. Aber da gibt's den Feind, da gibt's Umstände, die Zeit oder irgendwelche Dinge, die dann halt da hinplätschern, die diese Brunnen wieder schließen. Die Brunnen geraten in Vergessenheit. Wenn da ein guter Brunnen in deiner Vergangenheit ist, wirst du von diesen Brunnen nicht trinken können, es sei denn, du wirst sie selber wieder öffnen. Es sei denn, du wirst dich selber wieder connecten mit Gott. Es sei denn, du selbst machst dich an die Arbeit und baust diese Brunnen wieder auf. Und wir sehen, er gab sogar dieselben Namen, die sein Vater gegeben hat. Isaac gab dieselben Namen den Brunnen, wie sein Vater das gegeben hatte. Hey, es waren dieselben Quellen. Er hat ihnen dieselbe Bedeutung gegeben, die sein Vater gegeben hatte. Aber du wirst nicht satt werden von den Brunnen der Vergangenheit. Du musst eigene Brunnen bauen. Schauen Sie mal beim zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist, grabe deine eigenen, grabe neue Brunnen. Die sind nämlich total wichtig. Auf der Baustelle der Polier kommt und sagt, Leute, guckt mal, hier ist der Plan. Wir müssen einen 45 Meter hohen Kamin bauen. Okay, Chef, sagen sie alle. Und dann fangen sie an und bauen, geben sich Mühe und bauen diesen 45 Meter hohen Kamin. Und als sie fertig sind, sagt der Polier, oh, ich habe den Plan verkehrt rum gehalten. Das ist eigentlich ein 45 Meter tiefer Brunnen. Genau das ist, wenn wir von Brunnen sprechen, dann meinen wir nicht Brunnen nach unten, sondern wir meinen Brunnen nach oben. Ja, zu der Quelle des ewigen Lebens. Und ein Brunnen zu graben ist harte Arbeit. Man benötigt erstmal die richtige Stelle. Du kannst ja nicht irgendwo einen Brunnen bauen. Ja? Wenn du irgendwo einen Brunnen baust, wo gar kein Grundwasser ist oder irgendwas, dann grabst du ja ewig. Da gräbst du so lange und dann kommst du an Öl oder irgendwas anderes, bevor du an Wasser kommst, so tief. Also du brauchst die richtige Stelle, um zu buddeln. Und man bemüht sich und gräbt so lange, bis man an Wasser kommt. Ja, das kann mal ein bisschen dauern. Wer baggert da so spät noch am Baggerloch? Ne? Der Bodo da hinten mit dem Bagger, der baggert noch. So, manchmal brauchst du Zeit, du musst ran an Arbeit investieren, um einen Brunnen aufzumachen. Und dann, wenn du den Brunnen gegraben hast, dann musst du den noch befestigen, damit er nicht gleich wieder einstürzt. Und das ist Arbeit. Und ich sag dir, diese Erfrischungsorte in deinem Leben, die werden automatisch wieder zugeschüttet, wenn du dich nicht drum bemühst. Wenn du sie nicht wertschätzt und sagst, das ist ein Brunnen, den halte ich im Stand, den buddel ich, das mache ich fest. Und dann trink auch davon, von diesen Brunnen. Und das ist total wichtig. Gute Brunnen in deinem Leben sind nämlich umkämpft. Da will nämlich jeder davon trinken oder die Neider wollen es zuschütten. Eben Freudendiebe, Umstände, deine Arbeit, das ist eigentlich dein Gewinn, deine Arbeit. Eigentlich sagst du, boah, jetzt habe ich mir da einen Brunnen gegraben, so eine Urlaub geschafft und irgendwie kannst du davon nichts zehren. Das wird doch doof, ne? Andere tun deinen Gewinn, deinen Lob, der dir eigentlich gebührt, in Anspruch nehmen und Nichtsgönner schütten das wieder zu. Vielleicht gibt es solche Brunnen voller Zank und Streit und Anfeindung, wo du sagst, eigentlich will ich doch dort ja auftanken und mich erquicken, aber nee, da ist es Zank, da ist Streit, da ist Chaos, das ist irgendwie nicht so doll. Und darum baue neue Brunnen im Glauben. Wir haben das hier gelesen in dem Text. Und er brach von dort auf und grub noch einen anderen Brunnen. Und um den stritten sie sich nicht. Und da gab er ihnen den Namen Rechobot, eben dieser weite Raum. Und sagte, denn jetzt hat der Herr uns weiten Raum geschafft. Und wir werden fruchtbar sein. Da, wo sie selbst probiert haben, Brunnen zu bauen, da gab es Zank, da gab es Streit. Aber zusammen mit Gott im Glauben, ja, wir werden jetzt fruchtbar sein. Das ist die Verheißung, die Abraham schon hatte. Er stellt sich auf die Verheißung Gottes und sagt, ja, wir bauen da einen Brunnen. Und das war Rechobot, weiter Raum, zusammen mit Gott, committed mit den Zusagen Gottes in deinem Leben. Jetzt in diesem Fall, seid fruchtbar. Und er stellt sich auf diese Verheißung. Stell dich auf die Verheißung. Wenn Gott dir was zugesagt hat, stell dich drauf. Stell dich drauf und sag, ja, yeah, in seinem Namen bauen wir einen Brunnen und das wird gelingen. Gott schenkt nämlich weiten Raum zum Entfalten, damit sich Leben entwickeln kann, dass Fruchtbarkeit kommt und deinen Brunnen kannst du dann auch als Erbe an die nächste Generation weitergeben. Es soll so ein toller Brunnen werden, so weiten Raum, so groß, dass sogar die, die nach dir kommen, von diesem Brunnen zehren können. Ja, das ist so die Absicht Gottes. Ist es stark? Ich fühle dich stark. So, dreh dich mal rum und zu deinem Nachbarn und sag ihr, ich brauche jetzt einen Brunnen, okay? Ja. Yeah. Bist ein Brunnenbauer, eine Brunnenbauerin. Wow. Einen dritten Punkt, den ich mitgebracht habe. Baue einen Brunnen in der Gegenwart Gottes. Hey, da ist es am besten, in der Gegenwart Gottes einen Brunnen bauen. Und ich schaue mit euch nochmal den Text an, weil der ist einfach gut. Hier heißt es, und dann zog er von dort hinauf nach Beersheba. Vielleicht kennt ihr diesen Ort Beersheba. Gibt viele Filme, die Brunnen von Beersheba und sowas. Und also wir merken, Brunnen und Beersheba, das hängt irgendwie zusammen. Und tatsächlich, der Name von Beersheba heißt auf Deutsch, gibt verschiedene Übersetzungsvarianten. Gibt einmal den Namen Brunnen der Sieben, Beersheba. Aber es heißt auch Schwurbrunnen. Schwurbrunnen, weil Gott dort geschworen hat, ich werde dir dieses Land geben und die Nachkommenschaft groß machen, der Schwurbrunnen. Und wenn man es durch die Septuaginta ins Lateinische übersetzt, kann man auch daraus entnehmen, dass es Brunnen der Fülle bedeutet. Das finde ich total stark. Brunnen der Fülle. Und der Herr erschien ihm in jener Nacht und sprach, ich bin der Gott deines Vaters Abrahams. Da erschien Gott dem Isaak. Wow, in Beersheba dort. Und ich werde dich segnen. Und was macht er? Vers 25. Und er baute dort einen Altar und rief den Namen des Herrn an und schlug dort sein Zelt auf. Und die Knechte Isaaks gruben dort einen Brunnen. Wow, er sagte, das ist mein Zelt. Das baue ich dort, weil Gott mir dort erschienen ist. Dort habe ich Gott erlebt. Und es ist so wichtig, dort zu wohnen, wo du Gott erlebst. Das heißt jetzt nicht, dass du dein Haus abbauen musst und irgendwo anders hinkarren musst, aber du kannst dein Leben dort bauen, wo du Gott erlebt hast. Gib dem eine Priorität und sag, ja, hey, ich kam mit meiner ganzen Familie, mit allem, was ich habe, zu diesem Ort, zu Jesus. Er ist der Ort, er ist eine Person, aber er ist auch ein Ort. Und dort pflanze ich mich bei ihm. Dort baue ich mein Zelt. Dort will ich wohnen. Und was ist das Nächste, was er dort machte? Er rief den Namen des Herrn, er fing an, dort anzubeten. Ja, er ihn zu preisen. Leute, das ist so stark, denn die Bibel sagt auch, ne, dass Gott wohnt im Lobpreis seiner Kinder. Das bedeutet, nicht nur Isaak wohnte dort, sondern Gott selbst war plötzlich dort präsent. Er ist ihm dort begegnet. Isaak fing ihn an zu beten. Und auch Gott kam und sein Segen kam. Hey, wie stark ist das? Und er schlug dort sein Zelt auf. Ja, sein Zelt. Da wohne ich jetzt. Wenn Gott dort wohnt, wo du wohnst, hey, es gibt nichts Besseres, als da zu sein, wo Gott ist. Da wohne ich jetzt. Und dann baute dort und grub dort einen Brunnen. Da war die Quelle. Ja, da war die Quelle, wo er die Energie für sich geholt hat. Epheser 5, 18 bis 19, da steht, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermutigt, ihm aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert. Oh, wie werden wir voll? Wie trinken wir aus dem Brunnen in der Gegenwart Gottes? Indem wir ihn anbeten. Ja, indem wir erstmal wegschauen von uns und dann zu ihm hinschauen und sagen, wow, yeah, wir beten ihn an mit Lieder, mit geistlichen Liedern. Bau dort deinen Brunnen in deinem Leben, wo das Wasser ist, wo die Kraft Gottes ist. Jede Anbetungssession, ja, wird da zu einem Party-Event. Denn Party, Spaß und Freude lässt sich auch nicht von Worship, von Anbetung trennen. Ne? Darum machen wir hier auch immer wieder Alarm bei uns in der Kirche, sind klatschen, jubeln, tanzen und singen. Warum? Weil wir so begeistert sind von Gott. Wir bauen dort unser Haus in der Anbetung. Wir bauen dort unseren Brunnen in der Anbetung. Wir holen uns dort das klare Wasser. Wir holen uns dort das Wasser ab, was wir brauchen. So grabe du einen Brunnen in der Anbetung. Wohne dort. Pflanze dein Lebenszelt dort. Mach es zu einer Priorität, in den Gottesdienst zu kommen. Mach es zu einer Priorität, eine Small Group zu besuchen. Mach es eine Priorität, deine eigene persönliche Zeit mit Gott zu haben. Mach es zu einer Priorität in deinem Leben. Denn dort fließt Kraft. Dort ist Erfrischung, wo du dich ausstreckst, wo du dich öffnest, wo du sagst, ja, Jesus, da will ich meinen Brunnen bauen in deiner Gegenwart. Und ich will voll werden von dir.
EFG Miltenberg. Kirche ist Bewegung.